Und dann siehst du der Frau ins Gesicht und sie sieht aus, als wenn sie gerade geweint hat. Und also die Haut ist so auch gerötet um die Augen und ein bisschen wund am Mund. Und also es ist wirklich so, dass man denkt, so wow, all diese Beigaben, die Otto Dix gemacht hat, die ganze herrschaftliche Kunstgeschichte bricht sich in ihrem Gesicht sozusagen. Und das ist etwas, was mich immer wieder umhaut. Und ich habe das Bild in Freital in der Sammlung gesehen und mir kamen die Tränen.
Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Eine Folge, die sich in meinem Geist schon die letzten Wochen irgendwie abgezeichnet hat. Wir waren ja in Hamburg, mein Vater und ich, und haben dort Caspar David Friedrich angeschaut, auch eine Podcast-Episode aufgenommen. Aber was mir irgendwie ganz noch viel stärker in Erinnerung geblieben ist von diesem Ausflug in die Hansestadt Hamburg, ist die Ausstellung, die zurzeit noch in den Teichtorhallen zu sehen ist, Otto Dix und die Gegenwart. Noch bis zum 1. April kann man sich die Ausstellung dort anschauen. Und wie ich dort war, habe ich mir gedacht, mit dem Menschen, der für diese Ausstellung verantwortlich ist, möchte ich sprechen. Und dieser Mensch ist heute hier bei mir, Ina Jessen, Kunsthistorikerin aus Hamburg, Kuratorin dieser Ausstellung. Und wie sie das gemacht hat, dass diese Ausstellung sicherlich nicht nur für mich augenöffnend und irgendwie horizonterweiternd ist, darüber möchte ich heute mit ihr sprechen und ich sage herzlich willkommen in Wien.
Ganz herzlichen Dank, lieber Alexander. Ja, ich bin heute Morgen um 4:30 aufgestanden und dann hierher gereist und bin gut gereist und jetzt sind wir da.
Alles für die Kunst.
Immer.
Gut, ich habe natürlich ein paar Sachen vorbereitet, aber ich möchte auch vielleicht gleich am Anfang so ein bisschen Kontext geben, warum ich das unbedingt wollte, dass du kommst. Weil bei diesem Besuch nach Hamburg bin wegen dem Caspar David Friedrich eigentlich dorthin gereist, aber so richtig abgeholt hat mich dann deine Ausstellung in den Teichtorhallen. Und mir hat der kuratorische Ansatz gut gefallen, weil er eben so ganz anders ist als der von Friedrich. Also nicht der von Friedrich, also der von der Friedrich-Ausstellung. der kuratorische Ansatz, du schreibst ja auch im Katalog dazu, warum so, wie du es gemacht hast. Gleich die größte Frage zu Beginn.
Die größte Frage zu Beginn ist gut, die habe ich mir schon vor Jahren gestellt eigentlich. Denn ich habe ein Buch geschrieben oder meine Doktorarbeit geschrieben zu Otto Dix im Nationalsozialismus und habe eigentlich immer darüber nachgedacht, einen Ausblick zu machen in dem Buch. Also was hat es eigentlich mit unserer Gegenwart zu tun? Es wäre natürlich eher eine akademische, wissenschaftliche Arbeit sozusagen und insofern eine ganz andere Betrachtung vielleicht oder ein anderer Untersuchungsgegenstand vielleicht auch geworden. Aber das war eigentlich schon immer im Kopf sozusagen und daran gehindert hat mich eigentlich, dass das Buch damals 900 Seiten umfasste und ich musste für die Veröffentlichung noch 400 Seiten kürzen. Das heißt, aus dem Grund ist es schon nicht, hat es nicht stattgefunden.
Da muss ich jetzt gleich mal nachhaken. Deine Dissertation 900 Seiten.
Ja, in der Fassung, die ich eingereicht habe, damals 2019 war das. Genau.
Du gehörst also zu den zu diesen. Also ich meine, ich habe ja auch Kunstgeschichte studiert. Ich habe über Olga Wiesinger-Florian meine Dissertation geschrieben. Wesentlich weniger Seiten. Und ich habe natürlich die bewundert, die so richtige so Blöcke abgegeben haben. Und ich habe mir immer gedacht, so, die sind halt besonders ambitioniert. Bist du so eine besonders ambitionierte Kunsthistorikerin gewesen?
Oder ich glaube, bist du noch immer? Es hat, ja, also wahrscheinlich hat es auch damit zu tun, sich in ein Projekt reinzubegeben und so richtig mit Herzblut und Leidenschaft, nichts anderes mehr, nur noch die Projekte sozusagen. Und bei der Dissertation, das ist ja in der Regel so, dass die Leute einfach darin so ein bisschen abtauchen. Aber das Thema ist eben auch der Nationalsozialismus und wie sich ein Künstler darin, also in dieser Zeit der Repression auch entwickelt sozusagen, da besonders sorgfältig zu sein. Das war eben der Anspruch auch natürlich, also auch nicht tendenziös zu arbeiten, sondern wirklich die Quellen auszuwerten. Und dadurch, dass die Quellen auch überall auf der Welt sind, also am Getty hier in Los Angeles beispielsweise, aber natürlich auch in der Schweiz oder in Nürnberg oder so, also überall unterwegs zu sein und die Originale zu lesen und dann aber Man findet unglaublich viel und dann diese Zeitdokumente auszuwerten, aber manchmal ist es auch wichtig, die Leute wirklich zu zitieren. Also und deswegen gibt es relativ viel Material, das auch zitiert ist, einfach um den Tenor auch rauszuhören, also mit welcher Macht auch kommuniziert wurde sozusagen. Mhm. Und es ist natürlich ein riesiges Spektrum. Also es ist von der Weimarer Republik bis in die Nachkriegszeit des Zweiten Weltkriegs. Mhm. Es sind ja viele Jahre, die untersucht werden. Und die erste Hälfte des Buches ist letztendlich der politischen Situation gewidmet. Also in drei Staatssystemen kann man sagen. Grund dafür ist eben zu untersuchen, okay, Otto Dix kennen wir aus den 20er Jahren. Ist klar, das sind die Typenporträts, die Großstadtbilder, also das, was auch quasi frappierend ist, was uns ein bisschen verschreckt, vielleicht auch manchmal die nächtlichen Erscheinungen, aber eben auch die Kriegsbilder natürlich. 1933
ich sehe schon,
bricht er um.
Ich sehe schon, also wenn ich jetzt hier nicht eingreife, dann haben wir hier eine Vorlesung zu Otto Dix, über die ich mich natürlich auch sehr freue. Ich glaube, wir werden das immer wieder auch einfließen lassen. Also für mich, also erstens, die Quellen sind überall, das heißt, du bist öfter mal um 4:30 aufgestanden, um irgendwo hinzureisen. 900 Seiten ist aber dann für mich schon so eine, würdest du sagen, dass du dann so, ich meine, ich würde es jetzt nicht overachieving nennen, aber so eine Dissertation gibt ja gewisse Vorgaben, ja, und sagt also mal zumindest so und die theoretischen Fragestellungen müssen zumindest diesen Teil einnehmen. Bist du damals einfach, hat es dich dann so mitgerissen, dass es einfach immer mehr wurde? Und also ich weiß das von mir, irgendwann denkt man sich, okay, dann muss man es aufhören denken. Aber wenn es dann so schön ist, dann kann man nicht aufhören. Ja? Und irgendwann wird dieses Feld immer größer und dann hat man halt einfach einen riesen Acker, den man beackern muss. Hast du das Gefühl im Nachhinein, dass das Thema einfach auch grundsätzlich eigentlich zu groß war für eine Dissertation oder für eine Dissertation?
Das glaube ich auf gar keinen Fall. Also ich glaube, dass es schon so ist, dass man sich darin verlieren kann und die Erfahrung machen auch viele Kolleginnen, würde ich sagen. Aber am Ende des Tages ist es ja, gewinnt eine Arbeit oder ein Buch ja auch daran, dass man eine Essenz daraus zieht oder dass man nicht jedes Fallbeispiel nimmt. Mhm. Und am Ende war es ja auch nicht immer eine gute Zeit, sondern auch Entbehrung, weil man ja auch nicht nur gearbeitet oder beziehungsweise nur noch gearbeitet hat, aber das Privatleben leidet zum Beispiel. Ja. Und das eben ja auch über mehrere Jahre dann. Ja. Von daher, Kill Your Darlings war etwas, was doch am Ende dazugehörte, einfach wirklich zu prüfen, welche Vergleichsbeispiele, welche Werkanalysen sind wirklich wichtig und würde es eine neue Auflage geben, vielleicht würde da noch was quasi rauskommen oder vielleicht würde auch was ergänzt werden tatsächlich, was jetzt aus der aktuellen Forschung, also es waren ja 4 Jahre Dix und die Gegenwart, was da quasi als Essenz für mich auch rausgekommen ist sozusagen.
Ja gut, aber die Ausstellung heißt jetzt Dix und die Gegenwart, ist jetzt noch bis zum 1. April zu sehen in den Deichtorhallen. Also wer sich wirklich etwas gönnen möchte, ab in den Zug, sagen wir jetzt mal. Die ÖBB fährt sicher von Wien nach Hamburg und dann die Ausstellung anschauen. Deine Dissertation hat geheißen Dix und der Nationalsozialismus. Hast du in deiner Dissertation schon, war das auch schon so aufgebaut? Also hast du damals auch schon Bezüge genommen auf aktuelle Kunst?
Das habe ich dann rausgelassen, weil das zu groß geworden wäre tatsächlich.
Also dann wären wir bei 2000 Seiten gelandet.
Ja, wahrscheinlich. Also ich meine, also auch der Katalog hätte weitaus umfangreicher sein können, wenn wir noch die Werkbeschreibung zu Dix alle eingebunden hätten und auch die Gegenwart mit mehr Beschreibung quasi versehen hätten sozusagen. Also das war ja auch alles Forschungsarbeit, die da reingeflossen ist. Aber das war etwas, was die Arbeit nicht leisten konnte. Einfach auch aus Kapazitätsgründen, genau, auch aus Zeitgründen, weil ich das Projekt abschließen wollte 2019. Es war dann soweit.
Die 900 Seiten waren eingetütet, jetzt wird es Zeit, den nächsten Schritt zu machen. Ja,
man muss es auch loslassen, natürlich. Es soll ja nicht 8 Jahre dauern, sondern man muss auch Dinge beenden dann irgendwann.
Aber ich glaube, so ganz einfach kommt es ja auch nicht dazu, dass man dann so ein großes Ausstellungsprojekt in den Deichtorhallen umsetzen kann. Also das muss ja ein Resultat gewesen sein deiner Arbeit, also dieser gewissen, also ich denke mir mal, wenn man jetzt verantwortlich ist für so ein Museum, dann kann man sich glücklich schätzen, wenn man jemanden mit einer Ausstellung beauftragen kann, wo man weiß, okay, die gibt Gas, ja? Da gibt es keine halben Sachen. Mhm. War das irgendwie, hast du damals schon gedacht, wie du die Dissertation geschrieben hast, dass du das mal umsetzen möchtest in eine Ausstellung?
Ja, tatsächlich. Also ich habe mir irgendwann gedacht, für meine Forschung, die ich mache, also ich die Doktorarbeit zur Orthodix und dann geht es weiter jetzt mit Material- und Prozessthemen tatsächlich. Zu beiden Themen würde ich gerne eine Ausstellung machen. Das sind so die Ausstellungen, die ich wirklich gerne einmal umsetzen möchte. Und dass das jetzt zusammen quasi klappt, also mit Orthodix, das war nicht so schnell gedacht. Also 2019 war die Verteidigung im Dezember. Und da hatte ich zusammen mit meinem Kollegen Dirk Dopke, da haben wir da mit den Deichtorhallen gesprochen über eine Dieter Roth-Ausstellung. Dieter Roth ist ja auch in Wien sehr bekannt auf jeden Fall. Und wir haben die gesamte Druckgrafik gezeigt bei Harald Falkenberg in Harburg. Also auch renommierte Sammlung mit über 1000 Objekten. Mhm. Und im Zuge dessen habe ich eben vorgeschlagen, ich könnte auch eine Ausstellung, oder ich mache Ihnen eine Ausstellung zu Otto Dix. Es war ein Imperativ, glaube ich.
Ich mache diese Ausstellung.
Ja. Und habe dann das Konzept vorgelegt und dann haben wir die Vertragsvereinbarung gemacht. Und 4 Jahre hat es dann gedauert, wirklich auch diese Ausstellung zu bauen, kann man sagen. Ne? Mhm. Also auch die ganzen Gespräche zu führen, auch die Augenhöhe mit den Künstlerinnen und Künstlern zu wahren. Also wirklich zu schauen, dass sich alle wiederfinden, auch in dem Projekt, die daran mitwirken sozusagen. Mhm.
Ja, also ich meine, mein persönlicher Eindruck war ich habe überhaupt nicht gewusst, was mich erwartet. Ich habe nur, jetzt waren wir beim Friedrich, jetzt könnte man eigentlich noch darunter und Dix und klingt gut, aber keine Ahnung gehabt, was mich erwartet. Und ich denke mir, also ich hätte natürlich den Titel, also der Titel verrät natürlich einiges, also Dix und die Gegenwart, also wer lesen kann, ist im Vorteil, da kann man sich dann schon vorstellen, dass da Bezüge hergestellt werden, aber die Art und Weise, wie das dann funktioniert hat, und das war so, es ist irgendwie liegt es auf der Hand, aber trotzdem ist es dann ganz anders, weil du hast es schon gesagt, es ist eine Halle für zeitgenössische Kunst, da kommt jetzt der Dix rein. Ja, finde ich cool, weil Dix war ja auch irgendwann einmal Zeitgenosse, oder? Mhm. Also man kann das ja, wenn man das so, wenn man der Kunst so ihre Zeitschleife nimmt, dann wird das irgendwie spannend. Also jetzt findet der Dix Eingang in diesen Ort und es tut dem Dix gut und es tut aber irgendwie auch allen anderen gut, oder? Irgendwie ist es so eine Verschränkung von Ideen. Und man sagt dann oft so, da geht irgendwie viel auf. Ja? Ich habe nie verstanden, was diese Redewendung eigentlich bedeutet, aber ich kann es irgendwie empfinden. Man beginnt einfach darüber, also man fängt an, über Dinge nachzudenken, über die man vorher nicht nachgedacht hat. Für mich war auch ein absoluter Schlüsselmoment. Es gibt eine Arbeit von der Marielle Neudecker. Spricht man das so aus? Marielle oder Marielle?
Marielle.
Ja. Neudecker. Mhm. Das war frappierend, weil da gibt es eine Arbeit in der Kunsthalle bei der Friedrich-Ausstellung. So getrennt, ein Stockwerk höher. Ja. Hat irgendwie für mich nicht so funktioniert. Ich bin an diesem Ding wirklich vorbeigegangen und in den Deichtorhallen hat mich das total fasziniert, weil es einfach in einem anderen Kontext war. Und das war für mich schon so ein Zeichen dafür, dass es total wichtig ist, in welchem Kontext etwas gezeigt wird, weil es dann plötzlich verständlicher wird. Mhm. Auch für jemanden, der ich kannte die Künstlerin nicht, aber jetzt, das werde ich nie vergessen. Mhm. Das war ein super Eindruck.
Das ist aber auch toll, die Verschränkung, finde ich. Also Dix, der in den 30er Jahren eben Landschaften malt, also politische Landschaften, es gibt ja auch dieses Kapitel.
Jetzt sind wir wieder bei den 30er Jahren.
Ja, das sind die 30er Jahre natürlich, aber in den 30ern macht er auch schon vorher, aber durch die Fokussierung auf diese Gattung, also die Landschaft, wird diese Altmeisterlichkeit ja nochmal intensiviert im Eindruck sozusagen für uns Betrachterinnen und Betrachter. Und es sind ganz viel die Atmosphären, die eine Rolle spielen. Ne? Also so brennende Landschaften, apokalyptische Landschaft, weil er Bäume porträtiert, die im Prinzip sowas transportieren wie in den 20ern sozusagen, sind es eben auch vielfach Bezugnahmen auf einen Caspar David Friedrich. Und das ist eben eine ganz große Nähe, weil Friedrich ist in den 30er Jahren Total wichtig, auch in der zeitgenössischen Kunst sozusagen, auch von den Nationalsozialisten tatsächlich groß rezipiert worden. Also da gibt es eine ganz große Kunstgeschichte, die sich auch damit auseinandersetzt sozusagen. Aber die Bezugnahme Dix auf Friedrich und also finde ich erstens total spannend und dann die Marele Neudecker, die in beiden Ausstellungen tatsächlich, genau wie du sagst, auftritt oder vorhanden ist mit ihren Tanks. Die ist halt nochmal die Weiterentwicklung im Prinzip. Ne? Also sie setzt sich nicht explizit mit Dix auseinander, aber es ist eine Erscheinungsform, die sehr vergleichbar ist im Prinzip. Und bei ihr sind es ja eigentlich auch tote Bäume, also ein Tank mit 360 Litern Wasser. Da drin ist dieses Modell mit ganz vielen abgestorbenen Bäumen. Und je näher man dran geht, desto tiefer wird der Wald. Das ist ein unglaubliches Objekt. Und dann ist es quasi so ein Nebel, der da drin aufsteigt. Also auch da, also wenn man an Friedrich denkt, sind es ja eben auch dem Wanderer über dem Nebelmeer oder so, ne? Das ist schon im Titel verankert sozusagen.
Aber da ist Wasser drin in diesen Tanks.
Da ist Wasser drin und also auch ein Chemie-Cocktail sozusagen, der bewirkt, dass es dann neblig wird in diesem Wald.
Ja. Das ist ganz interessant. Also ich meine, ich sage immer Otto Friedrich.
ist er aber auch schön.
Der Caspar David Friedrich wird ja auch jetzt so, das ist der große deutsche Maler. Ist der Otto Dix, zum Glück sage ich nicht Caspar David Dix, Otto Dix, ist der Otto Dix auch ein großer deutscher Maler?
Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also Otto Dix ist einer der größten Maler im 20. Jahrhundert in Deutschland, auf jeden Fall.
Gut, ich meine, und in dieser Linie, wenn man dann so Friedrich Dix Neudecker, klingt gut, oder?
Ja, es klingt sehr gut, auf jeden Fall. Also Parität war für mich eine Grundvoraussetzung im Prinzip zu schauen. Also ich hatte ja viel mehr Künstlerinnen und Künstler in Betracht sozusagen noch und musste dann auch eine Essenz machen und gucken, wer dann in die Ausstellung kommen kann und mit wem das gut funktioniert tatsächlich und wer auch Interesse hat natürlich. Aber da zu schauen, dass wir wirklich Männer und Frauen gleichen, also beziehungsweise auch eine Diversität zulassen natürlich oder mitdenken oder dass es überhaupt eine Selbstverständlichkeit ist im Prinzip. Aber dass es eine Parität gibt, das war mir sehr, sehr wichtig auf jeden Fall.
Da muss man natürlich sagen, also um diese Dudes wie den Anselm Kiefer und den Basel jetzt auszugleichen, da wird es eigentlich, Kiefer müsste man eigentlich dann fünf Arbeiten von Frauen gegenüberstellen, weil das ist ja wahnsinnig stark und dominant. Das ist eher eine Frage, habe ich mir auch aufgeschrieben. Geht es nicht ohne Kiefer und Baselitz?
Ach, es würde schon gehen, aber das sind auch große Positionen in Deutschland tatsächlich, kann man auch so sagen tatsächlich. Aber beim Kiefer zum Beispiel, da haben mich diese Arbeiten so wahnsinnig fasziniert. Also diese riesigen Materialschlachten, die er da ja fabriziert im Prinzip, ne, auf Paul Celan Bezug nehmend. Und sich eben mit dem Holocaust auseinanderzusetzen, aber in einer historisierenden Perspektive. Sehr interessant. Und Dix da einfach seine eigene Zeitgenossenschaft sozusagen oder seine Gegenwart auch kommentiert mit seinen Landschaften. Also unterschiedliche, und da bin ich natürlich ganz Kunsthistorikerin, die politische Landschaft ist ja ein Thema für mehrere Jahrhunderte. Und die memoriale Landschaft ist nochmal wieder eine Unterkategorie sozusagen oder was Spezifisches. Und es wäre auch ohne den Kiefer gegangen, aber es hat mir auch großen Spaß gemacht, einfach mit dieser Vorstellung zu arbeiten tatsächlich. Und bei den Baselitz war es eigentlich so, dass ich mir erst die Kriegsbezüge angeguckt habe von Baselitz und dann bin ich quasi auf diese Arbeiten gekommen sozusagen. Also es wäre sicher ohne beide gegangen, aber ich glaube, es hätte weniger Spaß gemacht.
Aber weißt du, was mir jetzt gerade einfällt? Wir hatten ja vor ein paar Monaten hier eine Baselitz-Ausstellung im Kunsthistorischen Museum. Also ein Haufen großer Georg-Baselitz-Bilder da im Kreise von ihm ausgesuchten Altmeistergemälden. Und das war schon sehr wuchtig. Einfach auch diese Präsenz, es war mir dann einfach zu viel. Ja? Und ich glaube, dass dem Baselitz das eben auch gut tut.
Also bei dem Kiefer muss man sagen, an seiner Seite ist die jüngste Künstlerin der ganzen Ausstellung.
Ja, siehst du? Genial. Ja.
Und die ist so tough und so eine tolle Position, die Simin Jalilian. Kommt aus dem Iran, hat da schon eine Malerei-Ausbildung in Teheran gemacht oder ein Studium und durfte aber da ihre Arbeiten nicht ausstellen. Die wurden tatsächlich vom Ministerium abgehängt und daraufhin, weil es weibliche Körper waren, nackte weibliche Körper und das war einfach politisch nicht angesagt. Ja. Daraufhin ist sie nach Deutschland gekommen und seitdem malt sie oder setzt sich sehr stark mit Kriegsbezügen, mit patriarchalen Strukturen, im Kapitalismus und so, also solchen Themen, großen Themen auseinander und malt ausschließlich Männer. Mhm. Und da ist es eben The War, also ein Kriegsbild, drei Milizen sitzen auf einem Panzer und fletzen sich da so richtig. Und der eine hat so ein Kanonenrohr so direkt im Schoß sozusagen. Mhm. Also auch da so eine Übersteigerung mit so einem gewissen Witz eigentlich da oder so was Humoreskes, das da rausspricht. Aber das ist eben die Nachbarschaft von Kiefer oder, ne? Also so die Landschaftsbezüge vielleicht, aber auch Kriegsbezüge sozusagen und unterschiedliche Arten, wie diese Themen, die ich aufgespannt habe in diesen 8 Kapiteln, einfach auch behandelt werden sozusagen. Und Kiefer, also für Semin Djalilian war Otto Dix ganz früh schon, mit 13 Jahren war es ein Thema tatsächlich mit der Auseinandersetzung. Und bei anderen Künstlerinnen und Künstlern ist es gar nicht so. Das heißt, es gibt 3 Stränge eigentlich, wie kuratiert ist. Das heißt, es gibt wirklich Künstler, die Dix Motive, Dix Bilder zitieren in ihren Arbeiten. Das sieht man bei Nicola Patti beispielsweise, bei Georg Baselitz auch tatsächlich, also unterschiedliche Positionen. Dann gibt es Künstlerinnen und Künstler wie Semin Djalilian, aber auch Paul McCarthy, für die Dix Arbeit und Werk wahrscheinlich am ehesten der 20er Jahre wichtig ist.
Paul McCarthy, sehr hartes Video, also das ist schon... Ja. Da ist auch ein Typ davor gesessen und hat gesagt, also wenn sie zart beseitet sind oder vielleicht noch nicht gefrühstückt haben oder vielleicht das Falsche gefrühstückt haben, ich bin rein. Aber es ist schon...
Ja, das ist aber auch der Punkt sozusagen. Ja. Es geht ja auch um eine Thematik, die nicht sanft ist sozusagen, sondern der Nationalsozialismus und die Diktatur, der Faschismus, alles was da dranhängt sozusagen, ist halt auch nicht... nicht easy sozusagen, sondern...
Ja, aber weißt du, ich denke mir dann immer so, manchmal wird es einem offeriert und man kann damit was tun oder man kann es annehmen, aber man muss auch nicht. Mhm. Und manchmal ist es einfach so stark, dass es einfach einem so wirklich ins Gesicht geschleudert wird und man kann eigentlich nicht aus. Und das ist natürlich genauso notwendig. Und ich glaube, das ist aber auch... In der Abstimmung, in der Ausstellung ist dieses Video von Paul McCarthy da hinten, da muss man nicht durch. Das hat für mich auch funktioniert. Und bei anderen Dingen kommt es irgendwie subtiler. Also die Botschaft ist ja, also ich habe nicht die ganze Zeit an Krieg und den Nationalsozialismus gedacht, sondern manchmal ist es auch eher heiter, ja. Aber du hast gesprochen von diesen 8 Themenfeldern. Manche werden einfach sind sichtbarer oder spürbarer als andere, nicht? Ich würde dann ganz gern noch, also etwas, was ich sonst nie mache, aber ich habe natürlich auch so ein paar Lieblingsarbeiten in der Ausstellung. Du sicher auch. Ich weiß nicht, ob du jetzt ein paar rauspicken möchtest dann, aber das machen wir ein bisschen später. Super Cliffhanger, also my favorites and your favorites. Aber vorher noch ein bisschen die Frage zum, glaubst du, würde das auch funktionieren mit Max Beckmann oder Ludwig Meidner? Könnte man auch sagen, Ludwig Meidner und die Gegenwart oder Beckmann und, also es würde ja eigentlich, also hoffentlich sagst du ja, weil dann haben wir jetzt die nächsten 2000 Jahre super Ausstellungsmöglichkeiten.
Ich glaube, natürlich funktioniert das. Es sind andere Themenschwerpunkte vielleicht, die da eine Rolle spielen, auch bei einem, ja, absolut, definitiv. Also ich glaube, das funktioniert eigentlich mit fast jeder Position. Wir könnten auch Dürer sagen, das haben wir den Dix auch gleich dabei, aber auch bis in die Gegenwart.
Also ich glaube, es ist immer gut, wenn etwas, wenn, ich habe einfach diese monografischen Retrospektiven irgendwie satt. Ich finde es immer schön und ich kann als Mensch vom Fach ja mich dann auch vertiefen. Aber fürs Publikum, das jetzt nicht so einen professionellen Zugang hat, glaube ich, kann man immer mehr gewinnen, wenn man halt dann noch so ein bisschen so ein Blümchen draufsetzt. Ja? Oder eine Geschichte erzählt, eine neue Geschichte erzählt.
Ja, und ich glaube aber die neuen Geschichten, also das ist der Anspruch dieser Dix-Ausstellung, dass eben ein Dialog stattfindet tatsächlich. Also dass nicht der eine Teil Dix war oder ist sozusagen, die ist ja noch bis 1.4. die Ausstellung, sondern dass es eine Korrespondenz ist. Also der erste Raum, die Großstadt zum Beispiel, kommt ohne einen einzigen originalen Dix aus. Das ändert sich dann sehr, also in anderen Kapiteln.
Da habe ich mir nämlich dann schon begonnen, Sorgen zu machen. So, was, sehe ich da jetzt überhaupt keinen Dix oder was?
Und jetzt nur noch Reproduktion, wie schrecklich ist das denn?
Nein, man kommt ja ganz am Anfang rein und da hängt das Selbstporträt, oder?
Genau,
So, dann...
Da haben wir doch schon einen Dix, da hattest du Sorgen.
Ja, aber da haben wir gedacht, war das jetzt der einzige? Und dann die Reproduktionen sind von Bildern, die nicht reisen dürfen? Verschollene Arbeit?
Also es ist so, dass wir schwarz-weiße Reproduktionen haben. Das sind Bilder, die verschollen sind und aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn sie nicht ins Ausland, beispielsweise über die Galerie Fischer in Luzern 1939 verkauft wurden, dann sind sie aller Wahrscheinlichkeit nach zerstört worden, verbrannt worden in der Berliner Feuerwache. Mhm. Das ist die naheliegende Leseweise sozusagen oder Lesart. Es kann aber auch sein, dass es sich nochmal was anderes ergibt sozusagen. Da müssen wir in der Forschung schauen, was sich ergibt. Oder vielleicht meldet sich auch Sammler XY und sagt, ich habe zwar die letzten 100 Jahre das kaschiert, aber hier ist der Schützengraben. Also da habe ich zumindest gerade einen Hinweis bekommen, dass es Möglichkeiten gibt. Und ich werde demnächst mal eine Korrespondenz erben. Und ich bin gespannt, was ich daraus entnehmen kann. Also es ist auch ein Krimi und es geht auch weiter. Und die farbigen Reproduktionen,
die wurden... Also nur so on the side, wenn die Besitzer verkaufen wollen. Also ich biete sehr gerne meine Dienste an.
Hast du etwa einen Kunsthandel?
Nein, aber das ist ja so, man sagt dann so, na, vielleicht liegen die noch irgendwo im 5. Untergeschoss der Ermitage in St. Petersburg oder so. In irgendwelchen Depots. So. Ja, vielleicht taucht was auf. Ich meine, bei uns gibt es jetzt demnächst irgendwie ein neues Klimt-Ölbild, das aufgetaucht ist. Von dem hat man auch nichts gewusst. Also vielleicht kommen die Invaliden irgendwann einmal.
Ja, genau. Also es ging jetzt um ein anderes Bild, aber es könnte sein, auf jeden Fall. Aber mehr kann ich da nicht zu sagen, weil ich weiß noch nichts, ehrlich gesagt.
Das würde mich jetzt auch wundern.
Nochmal kurz zurück, die farbigen Reproduktionen, das sind eben die teuren, die auch konservatorisch so bedenklich sind, dass sie einfach aus Stuttgart Kunstmuseum oder eben der Krieg des Triptychon in Dresden, da muss man dann halt hinreisen, um sich das Original anzuschauen. Es lohnt sich aber sehr, es sind wahnsinnige Werke.
Na, ich habe ja sowieso vor, nach Dresden zu reisen, weil in diesem herrlichen Caspar David Friedrich ich würde an Deutschland irgendwie, ich muss öfter mal nach Deutschland jetzt. Und ich glaube, da kommt gibt es in Dresden auch eine.
Dresden und Berlin.
Berlin. Ja. Jetzt direkt im Anschluss, oder? Am Reisen eigentlich, reist die Friedrich-Ausstellung aus der Kunsthalle komplett jetzt nach Berlin oder zum Teil? Oder?
Ich weiß nicht, wie die Kuratie da ist, das weiß ich nicht. Also ob alle Bilder reisen, aber ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, weiß es nicht genau, wo die Information herkommt, ehrlich gesagt, dass gewisse Bilder überhaupt reisen können, geht nur durch den Austausch sozusagen. Mhm. Ja, also
du gibst mir das.
Ja, genau. Und das gibt es zum Beispiel in Deichtorhallen nicht. Mhm. Also es gibt eine Fotografiesammlung von Gundlach und halt Harald Falkenberg, aber keine eigene Sammlung der Deichtorhallen. Und insofern waren die...
Ihr habt nichts einzutauschen.
Wir haben nichts einzutauschen, aber wir haben trotzdem eine großartige Ausstellung.
Ja, das denke ich mir auch. Also gerade dann, also umso besser, weil da gehört schon viel über, nicht über Redenskunst, aber das muss das Konzept stark sein, dass dann alle sagen, okay, das machen wir.
Aber auch das Sprechen, dass man in Kontakt ist und dass man erklärt und dass man zuhört. Und also in 4 Jahren habe ich mit so vielen Menschen, mit so vielen Galerien, Sammlungen, Museen, mit Künstlerinnen und Künstlern, also am liebsten mit den Künstlerinnen und Künstlern selbst, um herauszufinden, ob sie überhaupt sich das vorstellen können oder ob sie konkrete Bezüge haben sozusagen. Weil es mir so wichtig war, dass alle einverstanden sind, da in der Ausstellung präsentiert zu werden mit ihrem Werk.
Ja, und es geht ja weiter, weil jetzt immerhin sitzt du jetzt hier bei mir. Und darüber zu sprechen ist natürlich total wichtig, das auch zu vermitteln. Ich meine, der Katalog ist fantastisch. Ich habe gestern, ich bin ein fauler Leser, aber ich habe das echt, also das kuratorische Konzept habe ich mir gut durchgelesen. Also, und da kommt noch, also ich hab vor, das auch zu lesen, und dann habe ich natürlich auch ein bisschen so Interviews gelesen und dann habe ich dieses Dixitorial, das finde ich so cool. Ich meine, Dixitorial, also ich bin ein absoluter Vermittlungsfan. Mhm. Ja. Sag mal 3 Worte oder 3 Sätze über das Dixitorial. Was, Was hat es damit auf sich?
Das ist also ein digitales Vermittlungstool, das man über die Homepage der Deichtorhallen abrufen kann. Mhm. Und da sind die also Kernbereiche im Prinzip der Ausstellung nochmal aufgedröselt sozusagen. Mhm. Also man kann darauf klicken und auf die jeweiligen Themen und dann kannst du verschiedene zentrale Werke anschauen, vielleicht auch Werke, die gar nicht in der Ausstellung sind, die aber im Zusammenhang der Thematik wichtig sind, so wie die politische Landschaft oder die Altmeisterlichkeit. Und dann habe ich quasi, das war ziemlich viel Arbeit auch, diese Texte vorbereitet. Mhm. Und das wurde nochmal von einer Agentur in Hamburg betreut sozusagen. Die haben das ein bisschen feuilletonistischer gestaltet. Mhm. Und ja, das ist eben das, was man auch ohne den Katalog besitzen zu müssen, trotzdem auch konsumieren kann, in Anführungszeichen, oder lesen kann und vertiefen kann. Mhm. Das ist der eine Punkt. Und dann kann man über das Dixitorial auch den Audioguide abrufen von Melanie von Bismarck, eingesprochen mit ein paar O-Töne, die ich noch mit eingesprochen habe, sozusagen. Aber das ist großartig. Also eine tolle Kollegin, die das auch gemacht hat oder die das regelmäßig macht. Also, genau.
Wenn du sagst, viel Arbeit, Texte vorbereiten, also für jemanden, der 900 Seiten Dissertation schreibt, kann das ja nur ein Klacks gewesen sein.
Ja, 900 Seiten. Ich weiß gar nicht, wie es dazu kommen konnte.
Die 900 Seiten, das hat sich jetzt in meinem Gedächtnis fest eingebrannt. Aber ich meine, es ist ja natürlich so, das wissen wir natürlich auch in unserer Praxis, in unserer kunsthistorischen Praxis, baut man sich ja dann so Versatzstücke, so Dinge, auf die man eigentlich immer zurückgreifen kann. Ja? Man hat Erkenntnisse und das ist dann so eine Kernaussage und man merkt dann so im Laufe der Zeit, dass man ja immer wieder auf diese Kernaussagen zurückgreifen kann. Ne? Mhm. Denkt man sich dann, okay, das habe ich eigentlich schon 27 Mal gesagt, aber es stimmt ja immer noch. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist ja etwas, was man, also wenn du so eine Basis schaffst mit einem Werk, dann, das ist ja auch das Herrliche, man hat so das Gefühl, dass man irgendwie so eine neue Grundlage schafft, auf dem dann ganz viele Leute aufbauen können.
Mhm. Der Platz ist das Problem tatsächlich. Also du, natürlich, es ist Dix über Jahre erforscht sozusagen oder einen besonderen Teil in seinem Werk. Aber die ganze Gegenwart, die hatte ich doch vorher noch nicht bearbeitet sozusagen. Das heißt, den Fundus musste ich mir erstmal erarbeiten sozusagen. Und dann ist es ein ganz anderes Textmaterial eigentlich. Ne? Also du hast keine Tiefen. Oder schon im Katalog sind es ja lange Texte auch von den unterschiedlichen AutorInnen. Aber ansonsten sind es wahnsinnig kurze Texte. Mhm. Und da habe ich offen gestanden ein bisschen drunter gelitten.
Oh ja.
Ja.
Ich sehe schon, I can see a certain pattern. Ja, so, was so kurz? Was, ich kann nur so, nur eine Seite, das ist aber schade.
Also es beginnt ja nicht mit dem Katalog, sondern die ersten Texte, die entstehen, sind ja für die Leihanfragen, wo ich zu jeder künstlerischen Position aufgeschrieben habe, zu jedem Werk, warum es wichtig ist, dass dieses Werk in der Ausstellung ist. Also als Begründung und auch als Argumentation für die Leihgabe, natürlich. Mhm. Also. So, das ist das Erste. Dann geht es auch um den Katalog natürlich, dann geht es ums Dixitorial, dann geht es überhaupt um Pressematerial und dann geht es um die Präsenz auf der Homepage. Also es geht ja also in alle Richtungen sozusagen. Mhm. Dann habe ich auch noch zwei Seminare jetzt mit meinen Studierenden von der Hochschule der Bildenden Künste gemacht und von der Universität Hamburg, also KünstlerInnen und KunsthistorikerInnen angehende. Mhm. Also da auch noch viel Textproduktion. Mhm. Katalog und Dixitorial, genau. Und das sind eben alles ganz unterschiedliche Texte im Prinzip. Mhm. Und dann die Wandtexte, dann gibt es ja auch noch, und die, also da hatte ich so ein Ideal von, dass man wirklich auch schöne, lange Texte verfassen kann. Mhm. Und die Kolleginnen und Kollegen aus den Deichtorhallen werden mir recht geben, dass ich etwas entsetzt war, dass ich dann nur 700 Zeichen hatte pro Text. Und das ist, wenn jemand weiß, wie Texte schreiben geht sozusagen. Vielleicht sind Werbetexte da versierter sozusagen, weil sie sich kurz halten in der Regel. Aber das war echt kurz.
Ja. Auf deine sonstigen Aktivitäten kommen wir vielleicht dann in Kürze. Aber jetzt möchte ich ganz gern, so wenn ich mich jetzt erinnere, wie das war, so durch die Ausstellung zu schlendern, da habe ich dann so mein erstes Lieblingsding. Das war ein Video vom Julian Rosenfeld. Und ich bin auch so, also bei Videos in Ausstellungen, da bin ich eher so ein Sneak Peeker, aber ich bleibe dann selten sitzen, aber da bin ich einfach wirklich sitzen geblieben, solange es gedauert hat.
Ein großartiger Film. Deep Gold heißt der.
nämlich wirklich abwechslungsreich und da tut sich schon einiges. Also das war für mich eines meiner Lieblingsobjekte. So, und jetzt wärst du dran, mir eines deiner Lieblingsobjekte. Ich meine, du musst es ja auch gar nicht auseinandersetzen, sondern was hat dich so, was toucht dich da jedes Mal, wenn du reingehst?
Oh, das ist so schwer.
Ja, ja, jetzt ist schwer. Ja. Es hat aber auch niemand gesagt, dass es leicht wird.
Oh Gott, das ist wirklich, also,
tja. Man muss auch sagen, das ist jetzt keine Wertung, sondern einfach nur, was dich, und ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn ich da 10-mal mir die Ausstellung anschaue, dann werden mir wahrscheinlich 10-mal andere 4 Sachen irgendwie einschießen.
Ja, es gibt eine Arbeit, und es ist vielleicht ein bisschen redundant, ne, aber es ist ein Otto-Dix-Bild und jedes Mal kriege ich da eine Gänsehaut. Jedes Mal. Und vielleicht denken andere Menschen, die das sehen, gar nicht so darüber. Aber das Bildnis Rosa Eber von 1940. Mhm. Und das ist ein unglaubliches Bild. Da ist die gesamte Kunstgeschichte seit der Renaissance drin. Von Raphael über Dürer, also auch ikonografisch, wenn man sieht, irgendwie Marienikonografie, dann Herrschaftsbildnis, also vom Porträttypus her. Dann hast du irgendwie Beigaben wie die Hand in der Weste, also so eine Bezugnahme auch auf
Napoleon.
Napoleon, du sagst es.
Der große Franzose.
Und mir fällt der Name nicht ein. Sehr super.
Naja, du bist der Kunsthistoriker und keine Historikerin.
Ja, nun, also ich meine, also ich habe dazu ja auch ein bisschen was mal geschrieben tatsächlich, aber however. Und dann siehst du der Frau ins Gesicht und sie sieht aus, als wenn sie gerade geweint hat. Mhm. Und also die Haut ist so auch gerötet um die Augen und ein bisschen wund am Mund. Und also es ist wirklich so, dass man denkt, so wow, all diese Beigaben, die Otto Dix gemacht hat, die ganze herrschaftliche Kunstgeschichte bricht sich in ihrem Gesicht sozusagen. Und das ist etwas, was mich immer wieder umhaut. Und ich habe das Bild in Freital in der Sammlung gesehen. Also ich habe es im Katalog gesehen und dachte, das kann doch kein Dick sein. Das ist ja unglaublich, das ist schon lange her jetzt. Mhm. Aber bin da hingefahren und stand vor diesem Bild und mir kamen die Tränen. Also echt, und das ist immer noch so tatsächlich, dass mich diese Arbeit touched, besonders berührt. Ja.
Siehst du, schade. Und ich glaube, das ist auch die Kraft einer Kuratorinnenführung. Ich glaube, wenn man mit dir durch diese Ausstellung geht, dann sieht man dann diese Feinheiten. Mhm. Die einem wahrscheinlich, die mir entgangen sind. Ja, ich bin wahrscheinlich an diesem Bild vorübergegangen wie so ein Depp, ja, weil ich schon im Hintergrund gesehen habe, den Ron Mueck.
Ja, ja, Mann, der ist auch so toll.
Okay, da sind wir uns einig. Also das ist einer meiner absoluten
Favorites. Aber Julian Rosefeld auch. Also ich meine, ich kann ja nicht sagen, das eine ist besser als das andere.
Ja, ich meine, aber dass dir jetzt grundsätzlich mal alle Sachen dort gut findet, davon bin ich jetzt ausgegangen. Aber beim Ron Mueck, ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, war das 2004, in Venedig, bei der Biennale, war er im Arsenale, war dieser große Sitting Boy. Und ich war dermaßen fertig mit den Nerven, wie ich das gesehen habe. Ich habe dann damals sogar angerufen bei seiner Galerie und habe gefragt, wie schaut's aus, kann man da so irgendwas kaufen oder so? Und die haben mir gesagt, ja, aber da gibt es jetzt noch irgendwie 77 Museen, die auf der Warteliste stehen und der schaut eher schlecht aus, ja.
Der hat nicht so viele Objekte, ne? Also so Skulpturen, das sind so 42 oder so.
Absoluter Wahnsinn. Und ich habe diese Frau mit dem Shop, diesen Einkaufstaschen schon einmal gesehen in einer Ausstellung. Und ich finde es, also mir läuft es immer kalt den Rücken runter. Ich weiß nicht, was es ist. Mhm. Es hat irgendwie so ein, ich weiß es nicht, was, aber irgendwie ist es so, ist es arg. Vielleicht dieser Hyperrealismus, dass man erschrickt. Mhm. Aber es ist auch, ich meine, es gibt, glaube ich, da einen Künstler, den Sam Jinks, der in dieser Richtung auch arbeitet. Aber im Grunde hat der Ron Mueck mit diesen Skulpturen einfach ein Thema auch begonnen und abgeschlossen. Es ist ganz hart. Mhm. Also das war eine meiner, da bin ich schon, ich weiß nicht, wo hängt das Porträt von 1940 von Dix?
Ist hinter das dem Mueck?
Siehst du, deswegen habe ich das gar nicht gesehen, weil ich dann so fokussiert war auf den guten Ron.
Ja. Und aber das, was der macht, ist ja so vergleichbar. Also es ist ja nicht ein Porträt einer Frau. Mhm. Also im Titel ist es ja schon angelegt eigentlich. Mhm. Woman with Shopping heißt es und nicht Woman with Baby. Ja. Und genau das ist Programm aber sozusagen.
Baby, ne? Hat ein Kind im Mantel.
Im Mantel sitzt das Kind und die Mutter ist völlig in sich gekehrt, hat diese beiden Einkaufstüten. Das Kind sitzt in ihrem Mantel. Ihre Haare sind so zu einem Pferdeschwanz zurückgebunden und so ein bisschen strubbelig irgendwie. Ne? Und sie sieht aus, als wenn sie entweder gleich losmarschiert oder als wenn, also wirklich hyperrealistisch, oder als wenn sie gleich weint eigentlich. Mhm. Also auch da wieder so dieses, das ist so auf der Schwelle, das ist so ein Kippmoment. Mhm. Und wenn man dann sieht, dass das Kind, also das sieht man im Profil der Skulptur, dass das Kind schon, also es versucht die Aufmerksamkeit zu bekommen von der Mutter, schon, die Verbindung herzustellen. Und es ist eine absolute Empathielosigkeit zwischen diesen beiden Figuren. Mhm. Und das ist eine so große Sensibilität, die der Künstler da also ja auch als zur Erscheinung bringt, sozusagen. Das ist, und das ist etwas, was Dix eben auch in den 20ern macht. Und da gibt es das Porträt mit der Mutter, mit dem Säugling. Das hängt auch neben dem neben der Skulptur. Und das ist auch eine Mutter, auch ziemlich entrückt. Sie hat gerade gestillt, so wie es aussieht. Die Brust ist also noch zu sehen. Und das Kind sitzt davor. Sie hält es mit ihren riesigen Pranken, die auf dem Arbeitermilieu hinweisen. Und das Kind sieht einfach aus, als wenn es erstickt. Und also auch so dieses, diese Verbindungslosigkeit von Mutter und Kind, in wo man auch den sozialen oder das Milieu im Zusammenhang erkennen kann, tatsächlich anhand der Physiognomie, das ist total sensationell und das ist 90 Jahre Unterschied. Also sehr spannend.
Ja. Ja. Ja, diese Human Condition ist natürlich ein Riesenthema, ja, natürlich immer. Und ich glaube, dass man, wenn man jetzt nicht, wenn man ein bisschen Empathie in sich trägt, dann spürt man es, auch wenn man es vielleicht nicht sieht. Und ich meine, diese Empathielosigkeit zwischen Kind und Mutter, das wäre mir jetzt nie aufgefallen. Aber spüren tut man es trotzdem. Ja? Also es ist schon cool, wenn es dann um Kunst geht, wo es jetzt nicht nur darum geht, die Dinge zu sehen, sondern eben auch so diese leisen Töne dazwischen.
Ja.
Wenn man dann nur so ein bisschen weitergeht, wenn ich mich richtig erinnere, dann kommt man ja auch dann relativ bald zu Marina Abramović. Balkan-Barock, ich meine auch recht harte Nummer, muss ich sagen. Das ist ja auch in einem Extra-Raum. Ist das bewusst in einem...
Ja, weil es ist eine Projektion, dafür braucht man ja immer irgendwie auch Dunkelheit. Ein bisschen Dunkelheit. Dann gibt es einen Röhrenfernseher und es hätte die Möglichkeit gegeben, auch aus der Performance von der 47. Biennale damals den Berg von 1500 Knochen dazu zu bekommen. Aber die Empfehlung aus dem Studio Abramović war einfach, ein Wallpaper zu nehmen. Und da ist sie eben drauf abgebildet sozusagen. Also man hat die Anmutung von dieser Performance, wo sie in ein weißes Kleid gehüllt auf diesem Berg von Rinderknochen, blutigen Rinderknochen sitzt und die einfach abschrubbt mit einer Drahtbürste. Also auch eine ziemlich heftige Situation auf jeden Fall. Aber für mich persönlich, also ich beschäftige mich ja viel mit auch verfallenen oder konservatorisch bedenklichen Materialien sozusagen. Und ich bin ganz froh, dass wir die Knochen nicht dabei hatten. Also
olfaktorisch auch, oder?
Ich glaube, da ist nicht mehr so viel los vielleicht, aber es ist einfach... Also auch für die Restauratoren ist ja ein großes Feld. Also alle Objekte in der Ausstellung werden ja restauratorisch begleitet. Das wäre einfach auch sehr viel gewesen. Und ich weiß nicht, ob in dem Raum tatsächlich diese Knochen gewirkt hätten. Das hätte dann eine andere Architektur ergeben, insgesamt wahrscheinlich.
Ja, wäre es vielleicht ein bisschen too much gewesen. Mhm,
genau.
Also ich glaube auch, manche Kunstwerke sind einfach auch gemacht für so einmal. Bei der Biennale als so richtiges hartes Statement ist das, glaube ich, gut, aber wissen wir ja auch, es geht ja oft um die Geschichten, die dann rundherum erzählt werden, und manchmal ist es auch gut, es einfach einmal zu machen und dann, ich weiß nicht, also dass man könnte das ja auch, also die Dokumentation so einer Arbeit ist ja das Wesentliche, dass es... Aber man muss ja dann diese Knochen nicht sehen. Also ich weiß nicht. Das ist darüber könnte man wahrscheinlich getrennt noch einmal lang diskutieren.
Vielleicht würde man denen auch viel zu viel Gewicht dann beimessen, obwohl sie ja, also sie sind zwar noch die Knochen, aber welche Aussage, das impliziert dann eine andere Aussage. Und vielleicht kann dieses Wallpaper das genauso gut, und nicht ohne Grund wird das Studio, also wird Marina das selber auch so freigegeben oder empfohlen haben, sozusagen. Genau, ja.
Du bist ja häufig in der Ausstellung und gehst mit Leuten durch.
Ja.
Wenn so eine Ausstellung dann fertig ist, wenn alles abgeholt wird, wenn vielleicht nur noch der Katalog überbleibt oder die Ausstellungsansichten. Ist da so ein bisschen Wehmut? Schwingt da mit?
Ja, mit Sicherheit. Mhm. Es wird ganz komisch sein, weil ich glaube, für mich sind die Deichtorhallen wahrscheinlich jetzt immer besetzt mit dieser Ausstellung. Ja. Auch weil man natürlich so viel Zeit da verbracht hat, auch im Aufbau, in der Konzeption der Architektur, in der Auswahl der Wandfarben beispielsweise, in der, also was ja alles dann auch später kommt, nach der Werkrecherche und so. Mhm. Ja, ich glaube, das wird damit einhergehen, dass man das Gefühl hat, boah, echt.
Aber auch irgendwie gut, vielleicht so erledigt.
Das war nach der Eröffnung tatsächlich. Aha. Da dachte ich so, wow, du lebst ja noch.
Ja.
Ja, nein, also ich glaube, das, was mich ein bisschen beschäftigt hat, war, dass es keine Folgestation gibt. Also wir haben versucht, die Ausstellung auch international nochmal zu zeigen tatsächlich, weil die Potenziale sind einfach groß.
Riesige.
So. Es ist an den Kosten gescheitert am Ende des Tages. Sie ist einfach zu teuer, die Ausstellung.
Ja, aber gut, ich meine, gut halt gut und teuer. Ja, und das ist halt, ich verstehe das dann schon, weil das ist natürlich auch, also du brauchst Platz.
Mhm.
Es sind teure Objekte.
Mhm.
So ein Kiefer, da brauchst du noch einen übergroßen Sattelschlepper.
Ja. Das stimmt, auf jeden Fall.
Aber
das ist auch nicht das, also das ist eigentlich gar nicht das Thema. Eigentlich habe ich nur gedacht, die Resonanz ist wahnsinnig groß. Mhm. Also wir sind jetzt bei über 75.000 Besuchern. Das ist sehr toll, auf jeden Fall. Ist eine gute Resonanz, sehr gute sogar. Und es hätte sich wahrscheinlich gelohnt. Aber für mich persönlich, ich muss sagen, es war eine große Freude, auch mit den ganzen Künstlerinnen und Künstlern, mit den Sammlern, auch mit der Otto-Dix-Stiftung im Besonderen zusammenzuarbeiten, die ich schon lange kenne, die auch das Dissertationsprojekt schon begleitet haben, sozusagen, die als erstes, das waren die ersten, die das Buch gelesen haben, tatsächlich, bevor es überhaupt im Prüfungsamt eingegeben wurde, sozusagen. Also wirklich auch 900 eine lange
Zeiten.
Ja, also Bettina, das ist Bettina und Rainer Pfefferkorn.
Hier, ich gebe dir mal was zum Lesen, so. Viel Spaß. Ja.
Es war nicht leicht, haben sie gesagt. Aber sie haben es gelesen.
Ja.
Und ich habe es ihnen am Ende auch gewidmet. Weil,
jetzt wäre ich direkt neugierig. Gibt es die Dissertation verlegt als Buch? Kann man das erwerben? Oder?
Ja, unbedingt. Ja. Das solltest du tun, wenn du Dix machst.
Ja.
Bisschen Eigenwerb. Also der Titel ist Ein deutscher Maler, Otto Dix und der Nationalsozialismus.
Mhm.
Und erschienen ist es 2022 im November bei De Gruyter. Das ist also ein Verlag, wo es eine Schriftenreihe gibt, von Uwe Fleckner herausgegeben. Der ist in Hamburg auch Professor.
Mhm.
Und das ist die Schriftenreihe der Forschungsstelle Entartete Kunst.
Mhm.
Das heißt, da ist der politische Kontext direkt auch schon im Titel eigentlich enthalten, kann man sagen. Und es passt halt in diese Reihe wie nirgendwo sonst wahrscheinlich.
Ja. Genau. Also wenn man, also für die Dix-Forschung, also das Standardwerk.
Also ja, es gibt ja verschiedene Dix-Forschungen sozusagen, aber es gab eben dieses Desiderat, wie es so schön heißt. Und da gab es ein paar Artikel, die auch wirklich wichtig waren für meine Orientierung eigentlich auch. Oder zu gucken, wie ist die Rezeption Dix im Nationalsozialismus. Aber das ganze Thema aufzubereiten, das fehlte eben noch.
Mhm.
Und das ist der Beitrag. Und ich glaube, da ist eine ganze Menge auch enthalten und zusammengetragen sozusagen, auch als in Form von Dokumenten, die es noch nicht gab tatsächlich. Die noch nicht veröffentlicht waren. Und ich hoffe natürlich, dass es weitergeht. Und ich versuche auch meine Studierenden zu ermuntern, auch Themen, bei denen man denkt, das ist bestimmt schon vorbei, einfach nochmal weiter zu gucken. Und wenn ich jetzt quasi angeboten bekomme, da ist eine Korrespondenz, die könnte was sein, irgendwie auch selber nochmal weiterzuschauen und zu ergänzen.
Mhm.
Ja.
Da sind wir jetzt schon am richtigen Weg. Ausstellung geht zu Ende. Langweilig wird dir trotzdem nicht, oder?
Nein, um Gottes
also,
Willen.
Du hast ja jetzt schon mehrfach angedeutet auch, dass deine Studierenden, ich habe ja auch studiert, also meine Professorinnen, die waren irgendwie, das ist irgendwie anders. Ja. Ich habe schon ein Gefühl, dass das schon so ein Spezialfall bist. Du bist an der Hochschule für Bildende Kunst in Hamburg. Hast du eine Professur?
Genau, da wurde ich eingeladen zu einer Professur und habe da jetzt die Möglichkeit, mit den Studierenden auch weiterzuarbeiten und in unterschiedlicher Hinsicht. Also das ist eine Professur für Materialforschung und Kunsttheorie, genau. Und mein nächstes Projekt wissenschaftlich ist eben auch Material gewidmet, das habe ich ja schon kurz angedeutet. Also alles, was auch Lebensmittel ist und alles, was transformiert, vielleicht auch verschimmelt, das interessiert mich sehr. Also Dieter Roth kommt da zum Tragen.
Josef Beuys.
Josef Beuys, also es ist auch da, müssen wir gucken, dass die Beispiele international und divers sind sozusagen, das ist mir wichtig. Und das wird eben dann das Habilitationsbuch. Okay. Mal gucken, wie viele Seiten das dann werden.
Also die Karriere... Also es ist vorgezeichnet, also, aber wirst du dann an der Uni eine wissenschaftliche Karriere hinlegen oder wird dir das genug Raum lassen? Weil ich, also das wäre jetzt, also gut, wenn das unbedingt sein muss, mit der Habilitation, verstehe ich voll, aber die kuratorische Arbeit darf darunter bitte nicht leiden.
Ja, ich versuche es auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass ein Leben nicht so vorbestimmbar ist, dass man sagt, so und das wird es jetzt. Also dafür hat diese Ausstellung auch gezeigt, was für Potenziale es gibt tatsächlich und wozu man auch vielleicht imstande ist tatsächlich. Und das ist wichtig. Und ich bin immer zwischen Theorie und Praxis unterwegs. Und das ist auch etwas, was ich immer versuche, meinen oder den Studierenden in meinen Kursen, so, es sind ja nicht meine Studierenden, sondern die Menschen, die zu mir kommen und mit was erfahren wollen sozusagen, denen das mitzugeben, also ein bisschen mit Power loszugehen und wirklich zu fragen, Fragen zu stellen bei Künstlerinnen, Künstlern oder an die richtige Stelle zu gehen beispielsweise. Das heißt, kuratorisch habe ich vor, ein größeres Projekt mit, ja, das kann ich eigentlich noch nicht so genau sagen.
Das habe ich jetzt gerade gedacht, das wird sie jetzt wahrscheinlich nicht sagen können. Aber es gibt ein Ausstellungsprojekt, das du, an dem du arbeitest.
Ich brauche dafür viel Platz auf jeden Fall. Also viel Platz und es braucht auch noch ein bisschen Zeit tatsächlich. Ja, müssen wir mal gucken. Ich war gerade in New York tatsächlich.
Na, sehr gut.
Nein, also das wird sich zeigen. Es geht also um etwas größere Dimensionen und also auch wieder, sind ja auch immer so politische Themen, die dann Material werden im wahrsten Sinne des Wortes und die mir nicht nur Freude bereiten, sondern die richtig, die echt Spaß machen, die so richtig, aber auch da wieder die Leidenschaft nicht nur fordern, sondern auch entfachen sozusagen und das eben auch im Austausch mit den beteiligten Leuten, das ist einfach großartig. Aber gleichzeitig natürlich die Professur jetzt so einfach auch zu genießen, auch im Austausch. Dann werden wir eine Tagung machen zu materialspezifischen Dingen zum Beispiel. Also auch da ein bisschen... zu horchen, was eigentlich an Projekten kommt oder wo der Bedarf ist oder wo es Kapazitäten gibt oder wo, wo es mich auch ein bisschen hintreibt. Aber grundsätzlich finde ich auch, die Qualifikationen zu nutzen und sich weiterzuentwickeln oder Entwicklung, ich glaube, Entwicklung ist eigentlich das Thema, egal ob es um Ausstellungen geht oder um die Wissenschaft sozusagen, also einen Beitrag auch zu leisten. Und was die Ausstellung DIX auch ist, die eigene Forschung nicht für einen elitären oder einen akademischen Zirkel quasi zu behalten, sondern das wirklich auch erfahrbar zu machen, und zwar für alle, die es interessiert sozusagen. Und
Dixitorial.
Da, zum Beispiel. Ja. So als ersten Punkt und dann noch bis zum 1.4. in die Ausstellung gehen, ist wahrscheinlich ganz gut.
Ja, war das für dich eigentlich immer schon klar, dass du mal da so das tust, was du jetzt tust? So bist du, wann hast du gewusst, dass die Kunst dann das bestimmende Element sein wird in deinem beruflichen Leben?
Das ist eine gute Frage. Die Kunst hat mich immer begleitet. Und da wurde ich auch geprägt von einer heute 97-jährigen Dame tatsächlich und ganz, also wunderbar, die hat mich einfach in der Kindheit schon quasi mit an die Hand genommen sozusagen und das war toll, unter anderem auf jeden Fall. Und dann war es aber eigentlich in der gesamten Schulzeit eigentlich klar, dass es was mit Kunst sein würde und ja, wie es dann so kommt. Ne? Dann habe ich mich einfach mal eingeschrieben, um zu gucken, wie es so läuft. Und habe dann gedacht, wow, was ist das denn hier? Das ist ja interessant. Und weil in Hamburg die politische Ikonografie, also mein heutiges Thema, so groß ist und weil ich immer politisch interessiert war sozusagen, war das etwas, wo ich gedacht habe, wow, okay, alles klar, das wäre was, worauf ich mich einlassen könnte. Und habe dann auch ziemlich schnell gedacht, ich muss mal gucken, was es da an Arbeitsmöglichkeiten gibt. Und habe in einem Kunstverein mal mitgearbeitet und habe das Dieter-Roth-Museum kuratiert, eine ganze Zeit lang. Bin viel in der Welt als Kurier unterwegs gewesen und habe dann 2015 angefangen auch zu lehren, also mit unterschiedlichen Bachelor- und Masterstudierenden. Also habe einfach alles ausgetestet und wieder alle Erwartungen, beziehungsweise ich habe oft gehört, naja, das kann man doch nicht alles machen und das funktioniert doch so nicht. bin ich immer noch da und mache immer noch die Dinge sozusagen in Theorie und Praxis. Und das ist etwas, was irgendwie mein Weg ist, aber es ist auch eine große Bereicherung. Ja, also Faszination geradezu.
Ich bin ja oft dann so interessiert an Herzensprojekten, aber das ist eine, also für mich erscheint diese Frage obsolet bei dir, weil ich habe das Gefühl, dass du von einem Herzensprojekt zum nächsten, also du machst es dann zu einem Herzensprojekt. Ist das ein Geheimnis auch eines Erfolges, wenn man einfach sagt, natürlich muss man manchmal Dinge tun, die einem jetzt weniger Spaß machen, und die Organisation so einer Ausstellung, das ist ja jetzt nicht nur mit Künstlerinnen und Künstlern korrespondieren, sondern es ist auch Listen schreiben und mit Versicherungsmenschen reden, also trockene Arbeit, aber das habe ich so, ich habe so das Gefühl, das kommt bei dir mit so einer Leichtigkeit, weil du es gar nicht thematisierst, also auch die schwierigen Sachen positiv anzugehen.
Das ist, glaube ich, aber also diese Dinge, die wir, also jetzt sehen wir ein Resultat von einer ganzen Menge Arbeit, und das bin ich natürlich nicht alleine, sondern da ist auch ein Team, da ist eine Registrarin, die unglaublich viel gearbeitet hat, auch die Volontäre haben mitgewirkt und Manager, die überhaupt im Blick haben, was alles zu tun ist und so. Also es ist nicht die Arbeit von mir alleine. Ich bin die Kuratorin der Ausstellung, ich habe das Konzept geschrieben, ich habe die Künstlerauswahl getroffen, also das alles und natürlich viel, viel gesprochen. Und auch bei den Meetings dabei zu sein und zu gucken, was geht nicht, wo brauchen wir noch was, soll ich da mitreden? Ich musste noch eine Provenienzrecherche machen, ein paar Wochen vor der Ausstellungseröffnung.
Dauert auch, nimmt auch Zeit in Anspruch.
Das war also wirklich auch so ein kleiner Thrill sozusagen. Aber es ist ein, also manchmal auch ein Gewaltakt gewesen, mit wenig Schlaf tatsächlich. Aber wenn wir jetzt so darüber reden, ist die Stimulation groß, weil einfach so viele Menschen sich daran freuen und auch etwas ja jetzt dann auch zu Ende geht, was für mich auch einfach sich gut anfühlt und richtig anfühlt. Und die ist echt toll, die Ausstellung. Aber auch zu sagen, wow, guck mal, da ist mein Buch, ne? Ist auch ein abgeschlossenes Projekt. Und es hat auch viel mit Selbstausbeutung wahrscheinlich am Ende zu tun, wenn man über Schlaflosigkeit beispielsweise spricht.
Heute ab 5:30.
Ja, sei mal dahingestellt. Also es ist nicht so, es ist schon alles in Ordnung. Nein, ich glaube, das ist ein großes Privileg, auch die Dinge zu tun, also die Projekte zu machen, auf die man richtig Bock hat. Also so wie das Dix und die Gegenwart wäre da nicht dieser Imperativ an der richtigen Stelle gewesen. Also es hat auch ein bisschen was mit Schicksal vielleicht zu tun oder so, aber es hat auch was mit Fleiß und mit ständig Netzwerken zu tun und mit immer präsent zu sein und wirklich das Möglichste zu forcieren und zu versuchen sozusagen.
Das klingt gut. Also Lebensmotto, check. Mit heutigen Tag, 1. März, Tag der Aufnahme, ist die Ausstellung noch 31 Tage zu sehen. Ihr habt es nämlich auf der Webseite so einen schönen Zähler, der runterzählt. Wurde ja verlängert. Ursprünglich war es nur geplant bis 25. Februar. Ja, genau. Also bitte, 31. März herauskommen. Am Tag des Erscheinens unseres Gespräches, das wird Mitte März sein, dann noch 2 Wochen. Also dann wird es schon eng, aber es ist so ein schöner, so zum Ende hin nochmal so ein Paukenschlag. Ja? Also der da jetzt nochmal so darüber zu sprechen, mir hat's unglaublich viel Spaß gemacht. Ina, danke fürs Kommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Für mich ist klar, was auch immer, also ich bekomme jetzt fast Lust, nochmal zum Studieren anzufangen in Hamburg. Material über Material kann ich sicherlich noch vieles lernen. Deine nächste Ausstellung schaue ich mir ganz sicher an, wo auch immer sie sein wird. Vielleicht wirklich im MoMA.
Sag Bescheid. Gibt es eine Kuratorenführung? Ja.